1924. Es ist schon etwas länger her. Das theologische Seminar in Dallas, in Amerika gegründet worden war, hätte es beinahe schon wieder aus finanziellen Gründen geschlossen werden müssen. Übrigens ein sehr bekanntes und gutes Seminar, das bis heute jetzt noch besteht und ziemlich groß ist. Alle Gläubiger, also nicht die Gläubigen, sondern die Gläubiger, die da Geld investiert haben oder Arbeiten getan hatten, forderten gemeinsam auf einen gesetzten Termin, dass sie ihr Geld haben möchten. Und am Morgen jenes Tages versammelten sich die Gründer dieses Seminars im Büro des Präsidenten oder Vorsitzenden dieses Vereins oder was für eine rechtliche Form der auch hatte, zum gemeinsamen Gebet. Bei dieser Gebetsgemeinschaft war auch ein Harry Ironside. Und der betete, das muss für ihn typisch gewesen sein: Herr, dir gehört die Welt, auch das Vieh auf 1000 Hügeln ist dein. Da solltest du nicht in der Lage sein, Geld für uns flüssig zu machen. Und während sie beteten, stiefelte ein großer Texaner ins Sekretariat des Seminars und sagte zur Sekretärin: Ich habe gerade zwei Wagenladungen Vieh in Fort Worth verkauft. Ich wollte mit dem Geld ein Geschäft machen, aber es will nicht klappen. Nun habe ich das unbestimmte Gefühl, Gott möchte, dass ich das Geld diesem Seminar geben soll. Ich weiß zwar nicht, ob Sie es brauchen, aber hier ist jedenfalls der Scheck. Die Sekretärin nahm diesen Scheck und weil sie wusste, wie kritisch die Situation des Seminars war, ging sie auf Zehenspitzen in diesen Gebetsraum hinein, ging zu dem Seminarleiter und drückte ihm den Scheck in die Hand. Es war genau der Betrag, der nötig war, um die Schuld zu decken. Und dieser Dr. Schaffer sah, dass der Scheck von einem Viehzüchter stammte. Und dann wandte er sich zu Harry Ironside und sagte: Du Harry, Gott hat das Vieh tatsächlich verkauft. Gott hat das Vieh verkauft auf diesen vielen Hügeln. Und er hat genau das gegeben, was sie brauchten. Auf Gott kann man sich verlassen. Gott ist eine Wirklichkeit in unserer Welt. Er ist nicht einfach abseits. Er hat nicht die Welt geschaffen und sich dann abgewendet von uns. Abgekehrt, als ob er es kein Interesse mehr hätte an seiner Schöpfung. Gott kümmert sich um seine Schöpfung. Ganz besonders kümmert sich Gott um die, die Jesus nachfolgen und ihn lieben. Das ist fast unbegreiflich und doch gibt es so viele Berichte und Zeugnisse, die wir auch selber erleben, dass Gott ein Gott ist, der in der Wirklichkeit in unserem Leben sichtbar handelt. Jesus sagt den Jüngern in einer seiner Abschiedsreden im Johannesevangelium Kapitel 14, wer das mitlesen möchte, ab Vers 16. Er sagt den Jüngern: Ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt, den Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht bekommen, weil sie ihn nicht sehen kann und nichts von ihm versteht. Aber ihr kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. Ich lasse euch nicht wie Waisenkinder allein. Ich komme wieder zu euch. Jesus verspricht seinen Jüngern, dass er sie nicht allein zurücklässt. Er sagt: Ich gehe, aber ich lasse euch nicht allein zurück. Das ist wie wenn Eltern von zu Hause weggehen und die Kinder zu Hause sind, die kleinen Kinder. Dann gehen sie auch nicht einfach weg und lassen die Kinder zurück, sondern sie sehen und sorgen dafür, dass ein Babysitter da ist, der für die Kinder sorgt. Und so sagt Jesus: Ich gehe weg, Aber habt keine Angst, ich lasse euch nicht allein. Es wird jemand kommen, der wird für euch sorgen. Denn die Jünger konnten jederzeit zu Jesus kommen, sie konnten ihm Fragen stellen, sie konnten zusehen, wie er lebt, sie konnten von ihm lernen und auf einmal ist er weg. Aber Jesus verspricht ihnen, sie sollen keine Angst haben, er wird einen Ersatz schicken. Ihr müsst nicht zurückbleiben wie Kinder, für die man nicht sorgt. Und er sagt dann, dass der Geist der Wahrheit kommen wird, der dann auch als Heiliger Geist bezeichnet wird. Dieser Geist, der wird sie dann nie mehr verlassen, sondern ständig bei ihnen sein. Er wird, so sagt Jesus, in euch leben. Da sehen wir, dass es nicht um eine Kraft geht, in erster Linie. Der Heilige Geist ist nicht einfach eine Kraft, die wirksam ist in dieser Welt, sondern der Heilige Geist ist ausgesandt, um in denen zu wohnen, die Jesus lieben. Es ist nicht eine Kraftwirkung Gottes. Es gibt Kraftwirkungen Gottes. Aber der Heilige Geist ist nicht einfach eine Kraftwirkung Gottes, sondern er ist eine Person Gottes, die in uns wohnt. Und deshalb ist die Bibel der tiefen Überzeugung, Christus wohnt in uns durch den Heiligen Geist. Er wird in euch leben, sagt Jesus. Es entsteht eine Einheit zwischen Gott und Mensch. Gott lebt in uns. Und die kaum fassbare Wirklichkeit beschreibt Paulus den Korinthern so, wer sich mit dem Herrn verbindet, ist mit ihm ein Geist. Wer sich mit dem Herrn verbindet, ist mit ihm ein Geist, ist engstens mit ihm verbunden. Und Jesus sieht sich auch mit denen, die ihm nachfolgen, ganz eng verbunden. Denn als Paulus noch die Christen verfolgten, sagte Jesus Paulus nicht, Paulus, warum verfolgst du die Christen? Sondern Jesus sagt zu Paulus, Paulus, warum verfolgst du mich? Warum verfolgst du mich? Nicht, warum verfolgst du die Christen? Warum verfolgst du mich? Weil sich Jesus ganz eng verbindet mit denen, die an ihn glauben, weil er durch den Heiligen Geist in ihnen wohnt. Was hier Jesus den Jüngern ankündigt, dass jemand kommen wird, der sie durchs Leben begleitet, damit sie nicht wie Waisenkinder leben müssen, wurde am Pfingsten Wirklichkeit. Die Jünger mussten nach Jerusalem und warten, bis dieses Ereignis kommt, dass sie mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt werden und Zeugen für das Evangelium sind. Am Pfingsten kam der Heilige Geist zu den Menschen, die Jesus nachfolgen und ihn liebten. Und so ist es bis heute. Der Heilige Geist kommt heute noch in jedes Leben hinein, das sich Jesus anvertraut. So sagt Petrus am Pfingsten, und das gilt bis heute, den Leuten, die seine Botschaft hörten und fragten, Petrus, was müssen wir jetzt machen? Wie sieht jetzt der Weg aus, wenn das stimmt, was du sagst? Dann sagt Petrus, kehrt um, oder man kann es auch anders übersetzen, ändert eure Gesinnung. Ändert eure Einstellung, was ihr bis jetzt geglaubt habt, ändert das und vertraut doch dem, was ich jetzt gesagt habe. Ändert eure Gesinnung und lasst euch taufen auf den Namen Jesus Christus. Lasst seinen Namen über euch ausrufen und bekennt euch zu ihm, jeder und jede im Volk. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch seinen Heiligen Geist schenken. Dann wird Gott zu euch kommen. Er wird Raum einnehmen in eurem Leben. Das ist der einzige Weg, wie die Wirklichkeit Gottes in unserem Leben Gestalt findet. Wenn du mit Gott in einer besonders engen Beziehung und vertrauten Beziehung leben möchtest, dann kannst du das, wenn du deine Gesinnung änderst und Jesus als deinen Herrn anerkennst und ihn in dein Leben einlädst. Er ist für dich am Kreuz gestorben, damit diese Verbindung möglich wird wieder zum Vater. Und dann gibt der Vater uns einen Begleiter ins Leben, der uns durch das Leben hindurch begleitet. Gott wird im Heiligen Geist zu dir kommen. Das ist nicht Religion. Religion ist das Suchen des Menschen und das Erarbeiten des Menschen der Gerechtigkeit vor Gott, nachher Gott sagen zu können, Gott, ich habe so viele gute Werke getan, so viel habe ich gearbeitet, guck mal, das muss dir doch gefallen, das ist Religion. Aber wir haben es hier nicht mit Religion, sondern wir haben es mit Evangelium zu tun, mit einer frohen Botschaft. Nicht das, was ich tue, gilt, sondern das, was Gott für mich getan hat, was Jesus für dich und mich getan hat, gilt. Seine Gnade gilt. Und wenn ich vor Gott stehe, dann zählen nicht meine Werke, sondern zählt sein Werk, das er für mich getan hat. Er hat mich begnadigt. Er hat mich erlöst, das ist frohe Botschaft. Nicht der Mensch erarbeitet sich Gnade vor Gott, sondern Gott schenkt die Gnade aus freien Stücken und er gibt uns dazu seinen Heiligen Geist, dass er in uns wohnt. Gott in uns. Eine elementar biblische Überzeugung, die an Pfingsten verwirklicht worden ist, dass Gott in uns lebt. Das heißt, dass Jesus uns begleitet. Es wird Auswirkungen haben, wenn der Heilige Geist Raum einnimmt in einem Leben. Es wird Auswirkungen haben, wenn Gott in mein Leben hineinkommt. Genauso wie jeder Mensch, der in mein Leben hineinkommt, hat Auswirkungen. Immer. Entweder positiv oder negativ oder eine geringe, aber jeder Mensch hat Auswirkungen, wenn er in mein Leben hineinkommt. Einerseits wird uns dadurch eine ganz tiefe Geborgenheit geschenkt. Wir sind in unserem Innersten ganz gewiss, dass wir zu Gott gehören. So sagt es Paulus den Römern, so macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Der Geist macht uns das gewiss, wir wissen das. Das ist etwas, was mich immer wieder fasziniert. Das ist ganz unabhängig von dem, ob ich jetzt meine, ich hätte jetzt gut gelebt als Christ. Wenn ich manchmal darauf sehe, was ich tue, dann muss ich manchmal sagen, das kann ja gar nicht genügen. Aber trotzdem im Innersten bin ich gewiss, dass ich ein Kind Gottes bin. Und das ist das Werk des Heiligen Geistes, das ist die Realität Gottes in meinem Leben. Und wenn ich noch drauf und dran wäre, alles über Bord zu werfen, dann wüsste ich in meinem Innersten, dass es wahr ist, dass Christus der wahre Erlöser ist. So sehen wir das sogar in einem Psalm im Alten Testament noch, wo einer sagt, ich wäre fast gestrauchelt, als ich sah, wie es dem Gottlosen gut geht. Und ich hätte mich fast entschlossen, meinen ganzen Glauben über Bord zu werfen, aber ich schaffte es gar nicht. Weil die Gewissheit in mir, dass du der wahre Gott bist, zu stark ist, als dass ich das hätte tun können. Und wir haben durch das, dass der Heilige Geist in uns wohnt, eine ganz vertraute Beziehung zu Gott. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist ja nicht ein Sklavengeist, dass wir wie früher in Angst leben müssten. Das haben wir jetzt heute auch im Zeugnis gehört. Die Angst, die einen Menschen das Fürchten lernt. Und die Angst, die Menschen haben in der Ungewissheit, ja, was geschieht dann schlussendlich mit meinem Leben? Vor allem dann, wenn die Kräfte nachlassen. Angst, reicht es dann? Angst, wenn ich auf der Basis von Werken lebe? Angst, reichen dann meine Werke? Hat Gott dann wirklich Gefallen daran? Oder was muss ich jetzt noch tun? Wie viel muss ich noch spenden? Wie viel muss ich noch Gutes tun, damit es dann vielleicht reicht und viele Menschen handeln aus Angst. Tun sie gute Werke, weil sie versklavt sind an diese Angst. Aber es ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt. Von diesem Geist erfüllt rufen wir Gott zu, Abba Vater. Wir haben keine Angst mehr vor Gott, sondern er ist unser Vater, eine ganz besondere Beziehung. Wir haben Respekt vor diesem Vater, auf jeden Fall. Aber er ist unser Vater. Wir gehören zu ihm. Und dazu kommt, dass wir uns vom Geist Gottes führen lassen können. Wir sind nicht allein. Gott leitet uns ganz praktisch in unserem Leben. Paulus sagt, alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, die sind Gottes Söhne und Töchter. Das heißt, Gott führt uns. Gott leitet uns durchs Leben. Es geht um die Ewigkeit, um die Herrlichkeit. Aber nicht nur um das. Gott leitet uns heute. In unserem alltäglichen Leben begleitet er uns. Das kann ganz praktisch aussehen. Denn wir sind sogar aufgefordert, alle unsere Sorgen auf Jesus zu werfen. Und dann heißt es, er sorgt für euch. Stellt euch das mal vor. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Und er sorgt für euch. Ist keine Einschränkung. Nicht nur die Sorgen, die wir haben in Bezug auf das Gemeindeleben oder in Bezug auf den Glauben, sondern alle eure Sorgen, alles, was uns herumtreibt, sollen wir auf Jesus werfen. Er wird für euch sorgen. Das ist doch eine wunderbare Sache. Gott sorgt und führt uns in ganz praktischen Belangen unseres Lebens. Und der Jakobus sagt sogar und wirft den Christen mal vor, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und wenn ihr bittet, dann bittet ihr einfach aus purem Egoismus und Gewinnsucht. Und deshalb sind euch die Quellen der göttlichen Begleitung verschlossen. Gott sorgt und führt uns ganz in praktischen Belangen. So haben das einige auch in unserer Mitte erfahren, wenn es um die Arbeitsstelle geht, gerade in dieser Zeit, wo sie immer wieder erfahren, sie können die Sorge abgeben und Gott sorgt tatsächlich. Und ich habe es auch diese Woche, also letzte Woche, am Sonntag beginnt die neue Woche, dann war das jetzt die letzte Woche, einige Male erlebt. Und ich kann nur ein Beispiel jetzt herausgreifen. Wir werden ja im Sommer mit der Jugendgruppe nach Griechenland reisen, auf den Spuren des Apostels Paulus. Und mir ist immer so Athen auf dem Magen gelegen. So, ich habe immer gedacht, was mache ich mit der Gruppe in Athen? Ich war noch nie in meinem Leben in Athen. Und jetzt soll ich eine Gruppe durch Athen führen und ihnen die Schätze von Athen zeigen, was es mit Paulus zu tun hat. Und ich wusste irgendwie da keine Lösung. Und plötzlich kam mir ein Gedanke, ich hatte schon im Vorfeld mal mit Athen Kontakt. Da gibt's ja ein Büro von Bund Freier Evangelischer Gemeinden von Griechenland in Athen. Ich könnte ja die mal anfragen, ob die mir einen Mann oder eine Frau zur Verfügung stellen, die uns durch Athen führt. Das war am Mittwoch. Um 11:30 habe ich ein Fax geschickt in dieses Büro, um das mal so anzufragen, ganz zart. Und nach dem Mittagessen, als ich wieder ins Büro kam, habe ich schon ein Fax von Athen gehabt, das sei selbstverständlich, entweder werde der Leiter dieses Bundes oder er werde dafür sorgen, dass jemand uns durch Athen führt, das sei in Ordnung. Und da habe ich einfach wieder gestaunt, wie Gott führt, dass er mir diesen Gedanken einfach gibt, nimm doch Kontakt auf mit den Geschwistern in Athen und dass sich das löst. Und so habe ich gerade diese Woche einiges erlebt. Und Führungen Gottes sind oft solche kleine oder größere Ereignisse in unserem Leben, die sich aneinander reihen. Wo wir merken, da führt und leitet uns Gott. Da ist seine Hand im Spiel. Da hat er eingegriffen. Da hat er weitergeführt. Auch im geistlichen Leben, aber auch im ganz praktischen Leben, ganz praktischen Dingen. Ich könnte, wenn ich zurückschaue, und ich denke, viele von uns könnten das, wir könnten uns hinsetzen, ich könnte euch Stunden über Stunden erzählen, wie Gott geführt hat und wie er immer wieder stationweise eingegriffen hat, Gedanken geschenkt und das Gelingen geschenkt. Auch wenn gewisse Sachen auf Anhieb nicht klappten, so hat sich oft herausgestellt, dass sie im Nachhinein nützlich waren und sinnvoll. Gott führt uns, das ist eine Wirklichkeit unseres Glaubens. Und wenn Sie sich Zeit nehmen und zurückschauen, werden Sie feststellen, dass Ihr ganzes Leben, wenn Sie Jesus nachfolgen, solche Ereignisse Sie finden. Und wenn Sie es bis jetzt noch nicht entdeckt haben, dann ist es vielleicht gut, wenn Sie für das die Augen öffnen und das begreifen, dass Gott Sie führt, dass er Sie begleitet durch Ihr Leben. Er führt uns durch das Leben, wenn wir auf ihn hören. Der Heilige Geist sorgt auch dafür, dass wir im Glauben bleiben. Das ist ganz wichtig. Dass wir im Glauben bleiben, sorgt der Heilige Geist dafür. In erster Linie und erst in zweiter Linie. Ist uns das bewusst? Oder krampfen wir uns ab? Denn der Glaube bringt ja nicht nur positive Dinge mit sich. Glaube drängt uns oft in die Außenseiterrolle. Er führt uns oft dazu, dass wir verlacht, beschmunzelt werden. Und es gibt sogar viele Christen in unserer Welt heute, die verfolgt werden wegen ihres Glaubens. Glaube hat auch sehr viel mit Leiden zu tun. Und jeder, der von uns an Leiden denkt, und ich weiß noch, als ich mal einen Film angesehen hatte, so eine Filmvisionierung, und da war ein Film über Christenverfolgung, und ich weiß noch, wie ich dort nach Hause gelaufen bin. Ich weiß noch, auf welcher Straße ich gelaufen bin. Ich habe mich ernsthaft gefragt, Jürg, willst du wirklich weiter als Prediger arbeiten? Weil in diesem Film die ersten, die sie geholt haben, waren die Verkündiger. Sonntag während der Verkündigung. Ich habe mich ernsthaft gefragt, willst du das? Und was ist, wenn das mal so weit kommt, dass sie dich holen? Ja, wenn wir daran denken, wenn es uns gut geht, denken wir, das schaffen wir nie. Wir werden versagen. Und Petrus sagt den Gemeinden, die in dieser Situation sind, folgendes, 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 10. Ihr müsst jetzt für eine kurze Zeit leiden. Aber Gott hat euch in seiner großen Gnade dazu berufen, in Gemeinschaft mit Jesus Christus für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Also zuerst wird mal deutlich gemacht, wo das Ziel liegt. In der Herrlichkeit mit Christus. Und jetzt kommt's. Er wird euch Kraft geben, sodass euer Glaube stark und fest bleibt und ihr nicht zu Fall kommt. Ihm gehört die Macht für alle Zeit. Also wer wird uns die Kraft geben? Er wird uns die Kraft geben. Ich muss heute nicht überlegen, ob ich so viel Kraft aus mir herausholen kann, dass wenn es dann mal so ist, ich genügend Kraft habe, sondern er wird mir die Kraft geben. Meine einzige Aufgabe, die ich habe, ist, an ihm festzuhalten. Das ist das Einzige. Aber die Kraft wird er mir geben. Der Heilige Geist in mir sorgt dafür, dass ich im Glauben festbleibe. So sagt es die Schrift. Auch wenn wir tendenziell in der Versuchung stehen, immer dann noch zu sagen, nein, es liegt ganz viel an uns. Natürlich liegt auch viel an uns. Aber nur der kleinere Teil, der größere Teil, der absolute Teil liegt bei Gott. Er wird uns die Kraft geben. Und wenn er uns die Kraft nicht gibt, dann hat keiner von uns auch nur so viel Chance, in einer solchen Situation im Glauben festzubleiben. Dann wird keiner von uns stehen bleiben. Jeder wird umfallen und mag er noch so willensstark sein. Wenn nicht die Kraft des Heiligen Geistes, die Wirklichkeit, dass Gott in mir lebt, mir dann die Kraft gibt. Gott ist in uns und wird uns dann die Kraft geben, dass unser Glaube stark und fest bleibt. Es ist nicht unsere Kraft, nicht wir schaffen es, sondern der Geist Gottes, der in uns lebt, gibt uns Kraft. Und da gibt es viele, viele Berichte von Menschen, von Christen, die in solchen Situationen waren, die einfach erstaunlich sind, wir können uns das gar nicht vorstellen. Ein Beispiel aus Uganda, vielleicht kennen noch einige dieses Büchlein, das mal ziemlich im Umlauf war mit etwas dem provokativen Artikel, ich liebe Idi Amin, ein sehr korrupter Regierungsmann war das. Und da hat ein Christ, Festo Kivenjere, ein Buch geschrieben mit dem Titel Ich liebe Idi Amin. Und er schreibt von einer Begebenheit, als sie von Uganda aus nach Tansania fahren wollten, um dort einer großen Konferenz von Christen beizuwohnen. Und am Tag der Abreise waren sie da, haben noch gesungen und die Leute verabschiedet, etwa 80 Leute sind da gereist, sie hatten auch offizielle Genehmigungen für diese Reise. Aber plötzlich kamen Offiziere und ein Trupp Soldaten mit Gewehren, laute Kommandos erschallen da durch die Leute und sie führten diese Leute in eines der gefürchtetsten Militärgefängnisse Ugandas ab. Irgendjemand muss an höchster Stelle angedeutet haben, es könnten sich da nicht mit rechten Dingen zutragen, wenn so viele Leute nach Tansania, diesem feindlichen Land ziehen möchten, die möchten bestimmt dort so in eine Untergrundbewegung mitarbeiten. Und so sind sie in der Zelle gelandet. Es gab keine Stühle, sie breiteten dann nach Landessitte ihre Grasmatten aus und setzten sich zu Boden. Und in einer Ecke begann nun jemand leise zu singen. Glory, Glory, Halleluja. Ehre sei dem Lamm. Und die anderen fielen im selben Augenblick in dieses Lied ein, sangen mit und die Furcht verließ sie augenblicklich. Der Lobpreis wurde laut und erfüllte die Gänge dieses gefürchteten Gefängnisses von Uganda und viele hatten Tränen in den Augen. So froh, und innerlich befreit waren sie. Und viele der Gläubigen teilten untereinander mit, welche Veränderung in ihrem Innern eingetreten war, als Jesus ihnen eben seinen Frieden zugesprochen hatte. Alle lobten Gott. Sie mussten dann noch einige Tage dort bleiben und das war so ein Zeugnis für die Menschen und für die Wärter. Die Wärter haben ihre Frauen mit ins Gefängnis gebracht, um ihnen das zu zeigen, so etwas haben sie noch nie erlebt. Und da kamen dann auch einige zum Glauben. Aber Gott hat sie gestärkt. Sie hatten Angst. Sie haben sich gefürchtet, weil das ein Gefängnis war. Da kommt selten jemand lebend hinaus. Und dann hat Gott sie gestärkt und gekräftigt. Und viele, viele, viele Christen haben das miterlebt. Auch Christen, die dann gestorben sind, haben erlebt, dass Gott ihnen die Kraft geschenkt hat, an dem festzuhalten, was sie glauben. Gott tut das. Er lebt in uns. Und noch ein letzter Gedanke. Als Christen sind wir nie mehr wirklich einsam. Vielleicht haben einige gedacht, dass sie das beim Eingang gelesen haben, nie mehr einsam. Ja, was erzählt er uns heute wieder? Irgend so merken, der weiß gar nicht, was Einsamkeit ist. Nie mehr einsam. Das ist kein Märchen. Wenn wir glauben, dass Gott in uns lebt, so sind wir nie wirklich einsam. Vielleicht haben Sie das auch schon erlebt, da sind Sie irgendwo in eine Gruppe gekommen, Sie waren schon da und dann kommt jemand rein und dann sagt, da ist noch niemand da. Dann sage ich meistens, doch, ich bin da. Und so denke ich, manchmal geht es uns mit Gott. Wir sind allein und denken, ist niemand da? Doch, Gott ist da. Und die Tatsache, dass ich das nicht wahrnehme, dass Gott da ist und ich nicht allein bin, heißt noch lange nicht, dass Gott nicht da ist. Das heißt nur, dass ich ein Problem der Wahrnehmung habe und die Wirklichkeit nicht ernst nehme, die vorhanden ist, dass nämlich Gott in mir lebt. Und es gibt keine wirkliche Einsamkeit. Auch wenn ich mich allein fühle, auch wenn ich mich einsam fühle im Sinn von, wie wir sprechen, ich bin einsam, aber ich kann nie so einsam sein, wie ein Mensch, der Jesus nicht hat, wo Jesus nicht in ihm lebt. Und wenn wir das als ein Märchen ansehen, dann muss ich Ihnen einfach sagen, dann nehmen Sie eine Wirklichkeit nicht wahr und Sie verleugnen Aussagen, die das Wort Gottes ganz klar macht. Christus lebt in uns. Und wenn er in uns lebt, sind wir nicht einsam. Diese Tatsache gilt auch im Sterben. Ein Christ stirbt nie einsam. Nie. Er muss alles zurücklassen, aber nie wird er einsam sterben. Er weiß immer um die Gegenwart Gottes. Er ist selbst im Sterben geborgen. Selbst im Loslassen ist er gehalten. So haben auch viele am Sterbebett im Psalm 23 so gern, wo es heißt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Begleitet durchs Leben, nie mehr einsam. So habe ich diese Botschaft überschrieben. Jesus lässt uns nicht allein. Er hat seinen Jüngern es versprochen. Ich werde den Vater bitten, dass er einen Ersatz für mich schickt. Und am Pfingsten ist der Ersatz gekommen. Der Heilige Geist, der in euch wohnt und der in euch bleibt. Und dieser Heilige Geist wird euch durchs Leben führen. Er wird euch leiten in alltäglichen Sachen. Er wird euch leiten im Gemeindeleben. Er wird euch leiten in geistlichen Dingen. Und er wird euch führen in allem, was ihr braucht. Und er wird sogar dafür sorgen, dass euer Glaube, wenn er angegriffen wird, und wenn es körperlich ist, dass ihr angegriffen werdet um euren Glauben, er wird dafür sorgen, dass ihr im Glauben stark bleibt. Das wird er tun. Und ihr werdet nie wirklich einsam sein. Ein Christ ist nie wirklich einsam. Er kann höchstens vergessen, dass Gott in ihm lebt, aber wirklich einsam ist er nie, weil der Geist Gottes in ihm lebt. Pfingsten hat eine wunderbare Botschaft. Gott kommt zu uns, noch viel mehr. Gott kommt in unser Leben hinein und er lebt mit uns. Es gilt für alle, die Jesus lieb haben, das, was Jesus seinen Jüngern am Schluss sagte. Ich bin bei euch jeden Tag bis an der Weltende. Amen. Wir beten. Ich möchte dir danken, Vater. Erstens mal, dass wir dir Vater sagen dürfen. Dass wir in einer solchen Beziehung mit dir leben können. Danke, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast, damit wir mit dir in Verbindung kommen können. Dass unsere Sünde, die uns getrennt hat von dir, bereinigt werden konnte. Ich danke dir, dass du uns den Ersatz gesandt hast, den Heiligen Geist in unser Leben hinein. Und dass du uns führst. Dass wir alle unsere Sorgen auf dich werfen können. Ich danke dir, dass es stimmt, dass wir nie wirklich einsam sind. Auch wenn wir uns vielleicht so fühlen, aber wirklich einsam können wir gar nicht sein, wenn du in uns lebst. Und so schenke, dass wir als Menschen durch diese Welt gehen, im Wissen darum, dass du in uns lebst. Und dass wir immer sensibler werden, auf deine Führung, auf dich zu hören. immer sensibler wahrzunehmen, was du tust in unserem Leben und was wir entbehren müssten, wenn wir dich nicht hätten. Ich danke dir, dass wir auch wissen, dass du in uns wirkst, dass wir bestehen, wenn es ans Lebige geht. Dass du uns die Kraft gibst, durchzuhalten. Ja, wir danken dir, dass du in uns wohnst. Amen.